Schönen guten Abend, Freunde. Gestern war der 9. November, wir haben an die Kristallnacht gedacht, als in Deutschland die Judenverfolgung so richtig losging. Die Juden sind das auserwählte Volk Gottes. Gott hat einmal zu diesem Volk in der Bibel gesagt, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Das heißt, wer sich an Juden vergreift, der vergreift sich an dem Volk Gottes. Und wer sich an Gott selber vergreift, der verfällt dem Gericht. Das hat ja unser eigenes Volk am eigenen Leibe erfahren müssen. Nachdem unser Volk die Synagogen angebrannt hat, da haben die deutschen Städte dann gebrannt. Das war ein Strafgericht Gottes. Dieser Gedenktag, der 9. November, das ist ein Anlass für uns, dass wir mal drüber nachdenken. Wie gehen wir um heute mit den Juden und Ausländern, die in unserem Land leben? Da kann ja mal jeder für sich drüber nachdenken. Und wie ist das eigentlich mit den Strafgerichten und dem Gericht Gottes? Darüber wollen wir in der Predigt mal nachdenken. Ich möchte von mir mal sagen, ich bin ja ein großer, was heißt, das klingt blöde, ein Verehrer des jüdischen Volkes. Ich liebe dieses Volk. Dieses Volk hat zum Beispiel eine herrliche Eigenschaft. Die können herrliche Witze machen. Eins meiner Lieblingswitzbücher, das sind jüdische Witze. Und die haben auch in der Nazizeit den Humor nicht verloren. Und das bewundere ich an diesem Volk ganz besonders. Ein Schweizer in der Nazizeit besucht einen jüdischen Freund. Wie kommst du dir vor unter den Nazis? Wie ein Bandwurm. Ich schlängle mich Tag und Nacht durch die braunen Massen und warte, dass ich abgeführt werde. Im Jahr 1933, in einem deutschen Amtsgebäude, meldet sich ein Jude mit der Bitte, seinen Namen ändern zu dürfen. Der Beamte, im Allgemeinen lassen wir uns auf Namensänderung nicht ein. Aber Sie werden wohl starke Gründe haben. Wie heißen Sie denn? Adolf Stinkfuß. Ja, das versteht man schon. Und wie möchten Sie heißen? Moritz Stinkfuß. Eine Frage ist im Fragekasten gewesen. Der steht immer noch da hinten an der rechten Seite. Und zwar sind SOS-Kinderdörfer Waldorf geprägt. Nun muss ich erst mal was zu Waldorf sagen. Waldorfschulen, die auch in unserer Stadt jetzt gibt und überall, das sind Weltanschauungsschulen. Also das, was wir gerade zum Blick hinter uns haben, geht da wieder los. Bei den Waldorfschulen steckt die Lehre der Anthroposophie dahinter, vor allem von dem Rudolf Steiner. Die lehren eine ganz andere Christusgestalt als die Kirche. Vor allem behaupten sie, dass die Lehre der Reinkarnation, also der Wiederverkörperung, in der Bibel stehen würde. Also für Christen kommt die Waldorfschule nicht in Frage. Und nun kommt hier die Frage, sind SOS-Kinderdörfer Waldorf geprägt? Davon habe ich noch nie etwas gehört. Und deswegen die nächste Frage, sollten Christen sich da zu einem Mutteramt bewerben? Kann ich nur sagen, ja. So Leute, jetzt bedanke ich mich für die Kollekte. Das ist, also, da habt ihr euch wirklich, ich hatte euch ja gebeten, gebt euch mal Mühe, ihr habt euch Mühe gegeben. Wir haben gesammelt für die Christoffel Blindenmission. Ihr wisst, es ging um die Tabletten für die blinden Kinder, Vitamintabletten. Herzlichen Dank, schönen Dank. Also das war wirklich wieder mal eine richtig schöne Kollekte. Heute, also erfahrungsgemäß wird die Kollekte, um die ich heute bitte, ist immer der niedrigste bei uns gewesen. Die ist nämlich für uns selber. Ich weiß nicht, warum das immer der niedrigste ist. Also im Abstand von verschiedenen langen Jahren bitten wir euch mal um eine Kollekte für uns. Ihr wisst, wir versuchen immer anderen Menschen zu helfen. Aber irgendwann ist unser Geld auch mal alle und der Gottesdienst kostet Geld. Wir müssen hier Miete bezahlen. Jeder Gottesdienst kostet mehrere hundert Mark. Wir müssen die Fahrtkosten für die Gäste bezahlen. Wir müssen die Heizung bezahlen. Das wird doch alles teurer. Also Leute, wenn ihr den Gottesdienst lieb habt und wollt, dass wir weitermachen, dann lasst uns heute bitte ein bisschen was mit da. Nächster Gottesdienst am 2. Advent, 8. Dezember, mit Andi und Frank. Heute gibt es auch wieder eine Kinderbetreuung für die, die während der Predigt ihre Kinder loswerden wollen. Die könnt ihr dann abgeben, da drüben an der Ecke, bei Fräulein Vogel. Ja, und das war's. Ist ja klar, dass ich mit einer jüdischen Geschichte anfange. Professor fragt in der Philosophieprüfung den Studenten, können Sie mir aber bloß mit ganz kurzen Worten sagen, was ist Konsequenz? Antwort, heute so, morgen so. Gut, sagt der Professor, aber können Sie mir mit genauso wenig Worten sagen, was ist Inkonsequenz? Antwortet der Student, heute so und morgen so. Und dieses heute so und morgen so, das ist die Mitläuferphilosophie. Mitläufer? Das sind Menschen, die bei einer Sache mitmachen, ohne davon überzeugt zu sein. Da macht einer irgendwo mit, weil er Vorteile hat, und wenn sich woanders mehr Vorteile bieten, wechselt er einfach die Fronten. Das kennen wir ja alle. Das haben wir alle hinter uns, zum Teil haben wir es alle mitgemacht. Jedenfalls kennen wir die Typen, die sich irgendwo Vorteile verschafft haben und die lange Zeit als stramme Marxisten hier gelebt haben und die jetzt alle marktwirtschaftlich orientiert sind und sich ganz anders geben, als es vor Gysi ist. Es hat Mitläufer schon immer gegeben, nicht nur im Massenzeitalter, sondern die gab es schon, soweit wir über die Menschheitsgeschichte Bescheid wissen. Ich erzähle euch heute mal von dem ersten Mitläufer, den die Bibel nennt. Der Mann hieß Lot. War Neffe von Abraham. Abraham war der Erzvater des Glaubens, mit dem die ganze biblische Geschichte erst so richtig angefangen hat. Und als der Abraham ins verheißene Land aufbrach, da ist der Lot mitgegangen. Der hatte den großen Aufbruch zu Gott mitgemacht. Den Ausbruch aus allen Gewohnheiten. Der war aus seinem alten Leben ausgestiegen. Der war bei Gott eingestiegen. Der hatte Gottes Führung erlebt, Gottes Segnung, aber eben immer als ein Mitläufer. Und sobald sich Lot die Gelegenheit bot, da wurde aus dem Mitläufer ein Überläufer. Lot, der mal dabei war, als Gott rief und der den großen Aufbruch mitgemacht hat, der wird bürgerlich, er bleibt auf dem Wege stecken, er wird Bürger von Sodom. Und das kam so, es gab eines Tages mal Krach mit dem Abraham und seinen Leuten. Die beiden mussten sich trennen. Lot musste sich entscheiden, wo er in Zukunft leben wollte. Oben auf den Bergen, wo es bloß Murkse und Sorgen gab, oder unten in der blühenden Jordanebene, wo es die beiden blühenden Städtchen Sodom und Gomorra gab. Ist ja klar, dass er sich für die fruchtbare Jordan-Gegend entschied. Da war entschieden mehr los, High Life in the City. Und man muss dem Lot bescheinigen, vom wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen, hat er eine gute Wahl getroffen. Der Erfolg gibt ihm recht. Lot kommt wirtschaftlich ganz groß raus. Aber man sollte nun Lebensentscheidungen ja nicht bloß unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten fällen. Das Glück deines Lebens hängt nicht von dem gut bezahlten Posten ab, auf dem du sitzt oder nach dem du strebst. Sondern das Glück deines Lebens hängt von dem Segen Gottes ab, den er auf dein Leben legt, wenn du willst. Und das hatte der Lot übersehen. Als der typische Mitläufer hatte er von dem Segensstrom, der auf Abraham lag, mitgenassert, solange es ging. Und als er woanders mehr Vorteile sieht, da haut er sofort ab, lässt lieben Gott einen guten Mann sein und geht ins Lager der Gegner. Die Gegend, wo die wohnten, die war zwar schön, aber die Menschen dort, die waren schlecht. In der Stadt Sodom. In dieser heidnischen Stadt verkümmerte der Glaube von Lot genauso schnell, wie sein Geschäft aufblühte. So ist das ja oft, wenn sich ein Kind Gottes unter die Gottlosen mischt. Da heißt es dann, also man muss ja den Leuten nicht von vornherein sagen, dass man eine kirchliche Bindung hat. Man hat ja seine Gesellschaft in Verpflichtung und muss nicht dauernd in kirchliche Veranstaltungen rennen. Man muss sich eben erstmal mit den anderen Menschen solidarisieren, menschliche Kontakte aufbauen, bevor man anfängt, christlich zu agitieren. Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und so. Und das geht immer so weiter, bis am Schluss mit dem Glauben Schluss ist. Ein Glaube, den du nicht praktizierst, der verkümmert und geht ein. Der Lot hatte sich von seiner frommen Verwandtschaft getrennt, hatte sich eine Frau genommen, die vermutlich aus Sodom stammte. Jedenfalls war er im Laufe der Zeit mit halb Sodom verwandt und verschwägert. Er wird in deren Streitigkeiten reingezogen, er muss mit in den Krieg ziehen. Dann gerät er in Kriegsgefangenschaft, der Onkel Abraham, der paukt ihn wieder raus. Und so ist das ein ständiges Hin und Her. Und auf keiner Seite ist der Lot so richtig zu Hause und anerkannt. Und trotz seiner Anbieterei und Kumpelhaftigkeit, da bleibt er für die Leute von Sodom ein Fremder, ein Fremdkörper. Schon weil er zu seinem eigenen Körper eine andere Einstellung hat als die. Die Bibel sagt ja, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Na, das wussten die Leute von Sodom nicht. Das waren ja Heiden, die nicht nach dem Wort Gottes lebten. Die waren brutal, die waren gewalttätig, die waren sexuell hemmungslos. Ihre Spezialität war die Homosexualität. Und wenn sich Lot auch ziemlich weit von Gott entfernt hatte, er wusste doch immerhin, dass Homosexualität für ein Kind Gottes nicht in Frage kommt. Und dass das eine Sünde ist, die, wenn sie nicht gelassen und vergeben wird, vom Reich Gottes ausschließt, wie eben jede andere Sünde. Ich will mal zu dem Thema erstens mal sagen, Homosexualität ist ja nicht angeboren, sondern ist im Laufe der Entwicklung erworben. Das ist also kein physisches, es ist vor allem ein psychisches Problem. Im Sinne einer Gefühlsstörung. Das kann bis in die Kindheit hineinreichen und verhindert, dass eine normale Geschlechtsidentität zustande kommt. Das ist also eine Prägung, die sich der Betroffene meistens selber nicht ausgesucht hat. Wofür er sich selten selber entschieden hat. Aber Veranlagung entbindet nicht von der Verantwortung. Die Bibel, die spricht nicht über homosexuelle Veranlagung, sondern die redet über homosexuelle Handlungen. Und überall, wo die Bibel von Homosexualität spricht, bezeichnet sie sie als eine Sünde. Zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, das lese ich euch mal vor. Ab Vers 9. Denkt daran, für Menschen, die Unrecht tun, hat Gott keinen Platz in seiner neuen Welt. Macht euch doch nichts vor. Menschen, die Unzucht treiben oder Götzen anbeten, die die Ehe brechen oder mit Partnern aus dem eigenen Geschlecht verkehren, Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder und Räuber werden nicht in Gottes neue Welt kommen. Solche gab es früher auch unter euch. Aber jetzt seid ihr reingewaschen, ihr seid Gottes heiliges Volk geworden und könnt vor seinem Urteil bestehen. Denn ihr seid mit Jesus Christus, dem Herrn, verbunden und habt den Geist unseres Gottes erhalten. Das ist die herrliche und tröstliche und gute Nachricht der Bibel für die Homosexuellen. Dass sie nämlich nicht so bleiben müssen, sondern dass es auch für sie durch Jesus eine Erlösung gibt. Und es ist interessant, dass diese Bibelstelle beweist, dass es erstens mal so ist, dass Gott die Homosexuellen liebt, dass es schon immer vom Anfang der Kirche an in der Gemeinde Homosexuelle gegeben hat und dass Gott den Homosexuellen vergibt und dass Menschen, die früher so gelebt haben, durch Jesus die Kraft bekommen haben, nicht mehr so zu leben und deswegen den Geist Gottes erhielten. Der Lot, der hat versucht, sich aus den sexuellen Gewohnheiten der Sodomiter damals rauszuhalten. Aber so schreibt die Bibel über ihn im Petrusbrief. Wie immer finde ich, ja, jetzt habe ich es. Weil er unter ihnen wohnte, da musste er alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag durch die Werke der Ungerechtigkeit quälen lassen. Als ich das gelesen habe, da habe ich an das Lied gedacht von Gerhard Schöne. Wellen sie dich und spatzen. Da sind 5 Soldaten auf der Bude. Und einer von den 5 ist anders. Alle prahlen mit ihren Weibern, nur er schweigt. Er versaut die ganze Stimmung. Wenn sie Witze sich erzählen, es wird Zeit, dass man ihm mal die Meinung geigt. Und so ging's los. Der war wie so ein Wellensittich unter den Spatzen. Der musste bei jeder Gelegenheit sich die schweinischen Witze seiner Arbeitskollegen anhören. In jeder Frühstückspause musste er die 6 Abenteuer der letzten Nacht im Bericht über sich ergehen lassen. Jeden Tag musste er mit ansehen, wie die Leute fremdgingen, wie sie ihre Ehen, ihre Gesundheit, ihre Familien zerstörten. Aber weil er es mit niemandem verderben wollte, da hielt er eben die Klappe und lächelte süß-sauer verschämt zu den schweinischen Witzen. Weil er nicht als Spießer gelten wollte, da sagte er nie einen Ton gegen das Fremdgehen. Weil er nicht als rückschrittlich gelten wollte, da sagte er nichts gegen die homosexuelle Praxis seiner Umgebung. Der sah und hörte alles, aber der äußerte sich nicht, der fraß alles in sich rein. Und deswegen schreibt die Bibel, er litt Qualen an seiner Seele. Aber er hatte nicht die Kraft, gegen das Unrecht seiner Umgebung aufzustehen. Er hatte einfach nicht die Kraft, gegen die Gottlosigkeit der anderen Menschen irgendwas zu tun. Dazu reichte sein halber Glaube nicht aus. Der brachte es nicht fertig, sich von dem gottlosen Leben zu distanzieren. Und er versuchte zu paktieren. Er wollte beides. Er wollte die Beziehung zur Stadt behalten und auch die Beziehung zu Gott. Du dürft nicht denken, dass die Stadt Sodom eine einzige Ansammlung von lauter Lasterhöhlen und finsteren Gestalten und Verbrechern gewesen ist. Also überhaupt nicht. Sodom, das war eine Wohlstandsstadt voller ehrbarer Bürger. Und ihre Sünde, die wird mal in der Bibel folgendermaßen beschrieben. Diese Stadt war eingebildet und lebte sorglos und im Überfluss. Um Arme und Unterdrückte kümmerte sie sich nicht. Sie war überheblich und beging abscheuliche Verbrechen. Sünde ist ja nie nur eine bestimmte Handlung, sondern Sünde ist eine bestimmte Haltung. Die eigentliche Sünde besteht darin, dass ein Mensch sagt, was Gott sagt, interessiert mich nicht. Seine Gebote sind für mich nicht maßgebend. Ich, der Mensch, bin das Maß aller Dinge und ich bestimme, was in meinem Leben gespielt wird. Ich bestimme, was gut und böse ist und richtig und falsch. Ich mache, was ich will. Und diese Arroganz, alles besser zu wissen als Gott und sich über den Willen Gottes wegzusetzen, das meint die Bibel mit Sünde. Sünder ist also nicht ein Mensch, der besonders moralisch schlecht und verkommen ist, sondern Sünder ist ein Mensch, dem Gott gleichgültig ist. Der kann ansonsten ein hochstehender, intellektueller und moralisch einwandfreier und gütiger Mensch sein. Sünde heißt, Gott ist mir Schnuppe. Und aus dieser falschen Haltung zu Gott kommt nämlich dann als Folgerung eine falsche Haltung zum Mitmenschen. Der ist dann nicht mehr Mitmensch, der ist ja bloß noch Ausbeutungsobjekt. Entweder zur materiellen Bereicherung oder Lustobjekt zur sexuellen Befriedigung. Und beides, die wirtschaftliche und die sexuelle Erniedrigung des Menschen, das wirft Gott der Stadt Sodom als Verbrechen vor. Und deswegen ließ Gott Sodom in einer schrecklichen Katastrophe untergehen. Nun ist das bei Gott immer so, der ist ja fair. Bevor er ein Gericht schickt, schickt er eine Warnung. Als erstes gibt er seinen Kindern Bescheid, den Gläubigen. So wie er auch uns durch die Bibel Bescheid gibt. Über das bevorstehende letzte Gericht. Und damals hat er es als erstes dem Abraham gesagt. Und der Abraham, der hat nun sofort versucht, die Stadt Sodom zu retten. Der hat Gott bestürmt und hat gesagt, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht die ganze Stadt vernichten mit allen Tieren und Kindern und allem, was da drin ist. Sind doch Unschuldige dabei. Das wäre doch ungerecht von dir. Was sollen die Leute dann von dir denken? Darauf sagt Gott, gut, wenn 50 Gerechte in der Stadt Sodom sind, gibt's kein Gericht. Da will ich die Stadt verschonen. Abraham sagt, ach, 50 ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Könnten wir uns auf 45 einigen? Gut, sagt Gott, einverstanden. Nach einer Weile kommt Abraham wieder an und sagt, 45, es kommt mir immer noch ein bisschen viel vor. Könnten wir uns auf 40 einigen? Meinetwegen, sagt Gott, Abraham, also wenn ich mir das genau überlege, ich habe eine Liste meiner Bekannten aufgestellt, ob die alle so zuverlässig und gottestreu sind. Also 40 kriege ich vielleicht nicht zusammen, aber wärst du mit 30 einverstanden? Und so handelt er mit Gott immer weiter runter. 20, bis er bei 10 ist. Gottes letztes Wort, wenn 10 gerechte Menschen in der Stadt Sodom sind, wird das Gericht nicht stattfinden. Gott hat in Sodom 10 Menschen gesucht, die zur Sünde Nein sagen, die nicht mit dem Strom schwimmen, die nicht mit den Wölfen heulen, und er hat sie nicht gefunden. Immerhin ist Gott ja dem Abraham unwahrscheinlich weit entgegengekommen. 10 Menschen hätten ihm genügt, um das Strafgericht aufzuhalten. Und ein paar tausend Jahre später kommt Gott den Menschen noch weiter entgegen. Da genügt ihm ein einziger, um das Gericht aufzuhalten. Und das war sein Sohn Jesus. Dieser eine stemmt sich bis heute gegen den Zorn Gottes und hält das Gericht auf, bis seine Leute gerettet sind. Und dieser eine streckt dir heute seine Hand hin und bietet dir die Rettung an. Dieser eine lässt dich durch mich warnen, so wie er damals die Bürger von Sodom durch seine Boten warnen ließ. Das Traurige ist nur, dass die sich gar nicht warnen lassen wollten. Denn Gott hatte ja nun zweitens auch die Ungläubigen, also alle anderen, mitgewarnt. Aber die anderen, die hatten die Boten, die Gott extra in die Stadt geschickt hat, einfach übersehen. Obwohl die in aller Öffentlichkeit in die Stadt reingekommen waren. Und diese Uninteressiertheit, die schon gar nicht mehr bewusst gegen Gott Stellung nimmt, das ist wahrscheinlich das Schlimmste an der Gottlosigkeit. Ich denke mir, das Schlimmste bei den Gottlosen, das wird sein, wenn sie im Gericht erkennen müssen, wir waren alle gewarnt, aber wir haben es nicht ernst genommen. Wir haben es nicht glauben wollen. Heute bin ich der Bote, den Gott zu dir schickt. Und ich sage dir im Namen des allmächtigen Gottes, es kommt das Gericht. Und du kommst in die Hölle, wenn du Jesus nicht als deinen Herrn und Retter hast. Hölle hat nichts zu tun mit den albernen Kasperletheater-Vorstellungen, die manche Menschen haben. Hölle heißt von Gott getrennt sein. In der Bibel steht über die Hölle, Jesus wird kommen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen wollen und an denen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe leiden, das ewige Verderben, fern von dem Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Macht. Eine Ewigkeit lang fern sein müssen von Gott, aber sehen müssen, dort hätte ich sein können. Immer leben müssen mit dem Bewusstsein, die Grundentscheidung meines Lebens war falsch, das ist Hölle. Und die Sache nicht mehr ändern können, das ist Hölle. Festgelegt sein auf eine falsche Entscheidung, das ist Hölle. Schreien, erbarme dich und nicht mehr gehört werden, das ist Hölle. Und nichts und kein Mensch und keine Fantasie kann sich diese Schrecklichkeit ausmalen, was es heißt, in Ewigkeit von Gott getrennt zu werden. Und damit dir das nicht passiert, damit das keinem Menschen passiert, deswegen ist Jesus gekommen, das ist der ganze Grund. Deswegen ist Gott auf diese Erde gekommen und schickt heute seine Prediger durch die Welt und sagt, lasst euch retten, kommt raus aus eurem Elend, damit ihr nicht dorthin kommt. Verstehst du, wenn wir von sowas reden wie Hölle oder Gericht, da geht es nicht um eine Drohung. Gott will uns doch nicht drohen. Eine Drohung, die kommt meistens aus dem Hass. Und eine Warnung, die kommt aus der Liebe. Gott will dich warnen, weil er dich lieb hat, weil er nicht möchte, dass du krachen gehst, sondern weil er dich retten möchte. Und ich bitte dich im Namen des erbarmenden Gottes, versäume nicht den Augenblick der Gnade und liefere Jesus dein Leben aus, und zwar ganz. Ich betone das Wort ganz. Jede Halbheit Jesus gegenüber ist absolut sinnlos. Das siehst du an dem Lot. Der Lot und seine Frau, die hatten es der Fürbitte Abrahams zu verdanken, dass sie schon aus der brennenden Stadt rausgerettet waren. Aber weil sie alle beide nur einen halben Glauben hatten, da hat denn das auch nichts genützt. Der Lot war gerettet, der war schon raus aus der brennenden Stadt. Der versank gleich danach im Suff mit einem gottlosen und heidnischen Leben. Und seine Frau, die war auch schon gerettet. Aber sie starb trotzdem, weil sie Gott nicht ganz gehorsam war. Und deshalb sagt Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 17, denkt an die Frau von Lot. Gott hatte die beiden durch seine Boten gewarnt. Der hatte denen sagen lassen, über diese Stadt kommt ein Strafgericht. Haut ab, lasst alles stehen und liegen. Rennt, lauft um euer Leben, aber seht euch nicht um. Die Frau von Lot, die sah sich um und sie starb auf der Stelle. Die hing noch zu sehr an ihrem alten Leben, deswegen konnte sie das neue Leben nicht bekommen. Jesus hat mal gesagt, wer die Hand an den Pflug legt und sieht nach hinten, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wenn Gott dich ruft, und er ruft dich ja jetzt in diesem Augenblick, und wenn du ihm folgen willst, dann musst du dich von manchen Dingen radikal trennen. Dann musst du ohne Rücksicht auf Verluste Gott nachfolgen, und mit manchen Dingen und manchen Menschen Schluss machen. Du brauchst als Christ nicht aus der Welt zu fliehen, aber du musst dich als Christ von manchen Dingen in dieser Welt distanzieren. Dazu gehört zum Beispiel die Jagd nach dem eigenen Vorteil, der Hass auf Andersdenkende oder Ausländer, die Gier nach Besitz, nach Wohlstand. Das kannst du als Christ einfach nicht mitmachen. Oder wenn es heute auf sexuellem Gebiet zugeht, wie in Sodom und Gomorra. Wenn es heute üblich ist, dass jeder mit jeder schläft und wenn das deine ganze Klasse macht, dann kannst du das eben nicht mitmachen. Da musst du dich raushalten, auch wenn deine Kumpels dich für dämlich halten, weil die sagen, du tätest was verpassen. Dabei ist es umgedreht. Die verpassen etwas, was Gott dem Menschen zugedacht hat und was man gar nicht erleben kann, wenn man die Frucht unreif pflückt. Es ist doch nicht so, dass Gott dir den Spaß am Sex nicht gönnen würde. Hör mal zu, Gott hat die Sexualität erfunden, damit wir Spaß dran haben. Das ist doch schon mal klar. Aber es ist immer gut, dass man bei dem Erfinder darauf achtet, dass man sich auch an die Gebrauchsanweisung hält. Also der Erfinder der Schlittschuhe, der hat ganz bestimmt nie gesagt, ihr könnt mit Schlittschuhen auch im Frühling auf den Dorfteich gehen. Dazu muss Eis da sein. Und da muss man warten, bis es gefroren hat. Und dann kann man Schlittschuh fahren. Und es hat keinen Sinn miteinander, obwohl die Schlittschuhe oder die Geschlechtsorgane da sind, miteinander ins Bett zu springen, weil der Frühling da ist, sondern es muss eine Zeit herangereift sein, wo man zusammengehört und wo eine feste Basis da ist, nämlich die Ehe. Das ist die Gebrauchsanweisung Gottes. Und Gott ist nicht einer, der dir den Spaß am Leben und am Sex vermiesen will, sondern der ihn dir gönnt. Aber dann ist es gut, wenn du dich an die Gebrauchsanweisung Gottes hältst. Und wenn du dich bereits bekehrt hast und dich schon zu den Geretteten zählst und immer noch die falschen Freunde hast und immer noch die falsche Lebenseinstellung hast und immer noch auf den falschen Partys auftauchst, dann nützt dir deine Bekehrung einen alten Dreck. Wenn du ein Rückversicherer bist, wie die Frau von Lot, die immer nach hinten guckte, was denken die anderen, was machen die anderen? Dann bist du erledigt. Da bist du ja schon raus aus Gottes Reich, dann bist du ja schon gerichtet, bevor das Gericht kommt. Und es kommt ja das Gericht. Es kommt das Weltende und in dieser Katastrophe, für die ja Sodom und Gomorra nur ein Vorspiel gewesen ist, da werden alle umkommen, die nicht mit Jesus gelebt haben. Lukas 17, Jesus hat gesagt, es wird am Weltende sein wie in den Tagen Lots. Sie aßen und tranken, sie kauften und verkauften, pflanzten und bauten, bis zu dem Tag, als Lot die Stadt Sodom verließ. Da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle kamen um. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn, gemeint ist Jesus, erscheint. Weiß ich natürlich, dass viele Menschen, wenn sie sowas hören, innerlich feixen und sagen, also, was soll das, wenn die Bibel da vom Weltende spricht? Viele finden das einfach lächerlich und kommen sich da sehr modern vor und ahnen gar nicht, dass genau diese Haltung schon immer die Haltung gewesen ist, wenn Gott vom Gericht gesprochen hat. Das war zu den Zeiten Lots ganz genauso. Als den Bürgern von Sodom gesagt wurde, es kommt ein Gericht, rettet euch. Da haben die Bürger von Sodom, so steht hier in der Bibel, da haben die das einfach lächerlich gefunden. Die Welt hat sowieso schon immer gestanden, die dreht sich auch weiter. Wir sind sowieso nicht so schlecht. Und der liebe Gott ist ja der liebe Gott, der wird schon nicht so grillig sein. So wie heute nach dem Motto, ich kann mir einen Gott nicht vorstellen, der zum Gericht kommt. Es geht doch nicht um deine Vorstellung. Du sollst ihn dir auch gar nicht vorstellen. Sondern du sollst dich auf das Gericht vorbereiten. Damals haben die Bürger von Sodom die Warnung, die ihnen gesagt wurde, als lächerlich empfunden. Und dann kam der letzte Tag für Sodom. Der fing an wie jeder andere Tag auch. Die Menschen haben gefrühstückt, sie aßen und sie tranken. Sie gingen zur Arbeit, sie kauften und verkauften. Sie arbeiteten in ihren Gärten, sie pflanzten und sie ernteten. Und dann kam das angekündigte, angeblich so lächerliche und unmögliche Gericht. Und die Stadt ging unter im Feuersturm. Und da verging denen das Lachen. Aber da war es zu spät. Mensch, pass auf, dass es nicht eines Tages für dich zu spät ist. Es ist später, als du denkst. Es tickt die Uhr. Der Countdown läuft. Das Gericht kommt und du wirst dabei sein. Und du wirst über dein Leben Gott Rechenschaft geben müssen. Was du gedacht, getan, gesagt oder nicht getan hast. Und du kannst dich dann nicht rausreden, du hättest nichts davon gewusst. Du weißt es, Gott hat dich gewarnt, heute durch mich. Heute kann ich dir noch helfen, wenn du dann vor Gottes Thron stehst, nicht mehr. Da kannst du dir auch mit deinen Ausreden nicht mehr helfen. Da hilft dir überhaupt niemand mehr. Wenn du im Gericht vor Gott stehst, deinem Schöpfer, der dich geschaffen hat und der dir die Gebote gegeben hat, wenn du vor dem stehst, hilft dir nur einer. Und das ist Jesus, der Sohn Gottes. Über den ist nämlich auf Golgatha, also am Kreuz hing, das Strafgericht Gottes schon mal niedergeprasselt. Das Strafgericht, was eigentlich dich wegen deiner Sünde treffen müsste. Und wenn du dich an Jesus klammerst, da kann dich das Strafgericht Gottes nie wieder treffen. Und deshalb sage ich dir nochmal, komm zu Jesus und schließ dich ihm an. Er ist der Retter. Und gib dich ihm ganz. Vielleicht wartet Gott mit dem Ende bloß noch auf ein paar unter euch, die jetzt noch unentschieden sind und die er mitnehmen will in sein Reich. Jesus hat zu seinen Gegnern gesagt, dem Lande der Sodomer und Gomorrer wird es erträglicher gehen am Tage des Gerichtes als euch. Und er sagt zu seinen Nachfolgern, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Und zu allen Mitläufern und halben Christen, da sagt Jesus, ich kenne euer Tun, ich weiß, dass ihr weder warm noch kalt seid, wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt. Aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Und darum werde ich euch aus meinem Munde ausspucken. Mitläufer sind eklig. Gegner sind bedauernswert. Aber Nachfolger sind beneidenswert. Wir sind frei, auch im Gericht. Und etwas Besseres, das gibt es nicht. In einer deutschen Großstadt, und zwar in Essen, da stand, wie in vielen deutschen Städten, eine Synagoge. Wir haben vorhin schon davon gesprochen. Also ein Gotteshaus der Juden. Und dann kam der 9. November 1938. Der Tag, wo die Deutschen die Juden auf den Straßen zusammenschlugen, die Geschäfte einpochten und wo in ganz Deutschland die Synagogen brannten. Auch die Synagoge von Essen brannte damals. Und alles, was da drin war, an Holz, an Teppichen, Papier, was brennbar war, verbrannte. Und das ganze Riesending brannte total aus. Aber die Mauern blieben stehen. Und den ganzen Krieg hindurch, von 1938 an, stand mitten in Essen diese hässlich ausgebrannte, schwarze, zu nichts mehr nützliche Ruine der jüdischen Synagoge. Und dann kam wieder ein Tag, der ging los, wie alle anderen Tage. Die Leute frühstückten, sie gingen auf Arbeit, die Hausfrauen hatten ihre Wäsche, die Kinder gingen in die Schule, die Paare haben auf dem Standesamt geheiratet, abends gingen die Menschen ins Kino und dann heulten die Sirenen und dann gab es Alarm und dann kamen die Flieger und dann fiel Feuer und Schwefel vom Himmel und die Stadt wurde zerstört im Feuersturm und versank in Schutt und Asche. Und die Menschen, die rannten damals durch die Straßen und suchten nach einem Platz, wo sie sich retten können vor den einfallenden Häusern und dem Qualm und erstickten. Und es gab in dieser Stadt keinen Ort der Rettung mehr. Es gab nur einen einzigen Ort, wo man sich retten konnte und das war diese alte, kahle, ausgebrannte Synagoge. Denn dort hatte es ja schon mal gebrannt und da gab es ja nichts Brennbares mehr. Und da sprang der Feuersturm drüber weg. Und die Menschen, die es schafften, in diese Synagoge reinzugehen, die wurden gerettet. Leute, so ein Ort, wo es schon mal gebrannt hat, das ist der Hügel Golgatha, wo Jesus am Kreuz hing und gestorben ist. Das ist bestimmt kein schöner Anblick, es ist ein hässlicher Anblick, wenn da einer am Kreuz hängt. Aber es ist der einzige Ort der Welt, wo Menschen, die Sünder sind, also solche Leute wie du und ich, sich überhaupt noch blicken lassen können. Dort hat es nämlich schon mal gebrannt. Dort hat Gott zugeschlagen. Dort hat das Gericht schon stattgefunden. In wunderbarer Weise hat Gott das Gericht nicht an uns, den Schuldigen, sondern an seinem Sohn, dem Unschuldigen, vollzogen. Dort hat Jesus an deiner Stelle deine Strafe erlitten, damit du leben kannst. Und er hat wie so ein Blitzableiter die Strafe Gottes auf sich gezogen. Und wenn du ihn als deinen Retter annimmst, dann kann dich Gottes Strafgericht nie wieder treffen. Ohne diesen Blitzschutz, da bist du verloren. Und deswegen rate ich dir, lass Jesus, wenn er heute um dich wirbt, lass ihn nicht wieder abblitzen. Er will dich retten, weil er dich lieb hat. Deshalb ist er ja am Kreuz gestorben. Also mehr kannst du nicht verlangen. Es gibt keinen größeren Beweis für seine Liebe. Lasst uns jetzt beten.
Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass du für uns alle am Kreuz gestorben bist, dass unsere Schuld vergeben wird. Wir wollen dir Danke sagen, dass du für uns alle auferstanden bist, dass wir die Möglichkeit haben, das ewige Leben zu bekommen. Herr, wir können das nicht begreifen, wir können nur Danke sagen dafür und dir glauben. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns alle bewahrst auf dem Weg zu dir, dass wir das große Ziel, die Ewigkeit, erreichen. Das ist keine Vertröstung, sondern es beginnt heute, das Leben mit dir. Und Herr, wir rufen zu dir mit den Worten, die du deine Jünger gelehrt hast, und legen alles hinein, was uns bewegt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und jetzt geht hin in den Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.